Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Für US-Präsident Trump war es ein politischer Triumph, als der scheidende Staatspräsident Guatemalas Ende Juli ein Migrationsabkommen unterzeichnet hatte. In Zukunft sollen viele Migranten auf dem Weg in die USA in Guatemala gestoppt werden. Die Empörung über diesen Deal ist groß im Präsidentenwahlkampf in Guatemala, der morgen mit der Stichwahl entschieden wird. Unser erstes Thema. Den Machtkampf im zentralasiatischen Kirgisistan nehmen wir danach in den Blick. Wir schauen dann auf die China-Politik der künftigen EU-Kommission. Setzt Ursula von der Leyen auf eine härtere Gangart mit Peking, lautet die Frage. Und zum Ende der Sendung berichten wir über massive Umweltschäden im Südirak. Die Zentralregierung schaut der Katastrophe bislang tatenlos zu. An den mafiösen Strukturen der Politik in Guatemala sind auch die Vereinten Nationen gescheitert. Mehr als 10 Jahre lang hat eine UN-Kommission das Land im Kampf gegen die Korruption unterstützt. Anfang des Jahres mussten die UN-Mitarbeiter Guatemala verlassen. Der Bruder, der älteste Sohn und auch der scheidende Präsident selbst waren zuvor zum Gegenstand ihrer Ermittlungen geworden. Besserung ist wohl auch nach der Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag nicht in Sicht. Weder der konservative Bewerber noch die sozialdemokratische frühere First Lady haben die Wähler bislang überzeugen können. Im Gegenteil, viele Bürger fürchten, dass sich die desolate Lage im Land durch das politische Erbe des scheidenden Präsidenten noch verschärfen wird. Anne Demmer berichtet.
Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat Präsident Jimmy Morales noch für Aufruhr im Land gesorgt. Wenige Wochen vor der Stichwahl unterzeichnete er ein Migrationsabkommen mit US-Präsident Donald Trump. Nach der neuen Regelung, sollte sie in Kraft treten, müssten Salvadorianer und Honduraner, die eigentlich in die USA wollen, in Guatemala Asyl beantragen. Der guatemaltekische Präsident beeilte sich angesichts massiver Kritik von allen Seiten zu betonen, Guatemala sei kein sicheres Drittland, so hatte es allerdings Donald Trump formuliert. Mit dem Abkommen setzte sich Jimmy Morales über den Kongress hinweg. Es wurden 3 Klagen dagegen vor dem Verfassungsgericht eingereicht. Für Morales ein Unding.
La Corte de Constitucionalidad.
Leider hat das Verfassungsgericht eine negative Haltung eingenommen und das ohne das Abkommen zu kennen und ohne Befugnis, sich in die Außenpolitik einmischen zu dürfen. Diese Intervention ist unverantwortlich und nicht rechtens und bringt uns in eine schwierige Lage. Wir laufen Gefahr, dass die USA uns Sanktionen verhängen und das alles nur, weil ein paar lächerliche Akteure sich profilieren wollen und die Staatsführung attackieren.
Por estos malos guatemaltecos.
Das neue Asylabkommen löst in Guatemala massive Proteste im ganzen Land aus. Die Diskussion um das Thema sicheres Drittland ist wohl das einzige Thema, in dem sich beide Präsidentschaftskandidaten einig sind. Die Linksliberale Sandra Torres und Alejandro Gimatei lehnen das neue Asylabkommen ab. Der ultrakonservative Kandidat erklärte bereits im Vorfeld auf einer Wahlkampfveranstaltung: Ich glaube, es ist ein großer Fehler der Regierung, die kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit ist. Wie kann sie das Volk derart verpflichten, ohne dass die Konditionen bekannt sind? Wir fordern den Präsidenten öffentlich dazu auf, die Entscheidung der nächsten Regierung zu überlassen. Denn es geht darum, Lösungen zu finden und nicht mehr Probleme zu schaffen. Auch Sandra Torres kritisiert die mangelnde Transparenz. Es ist völlig unklar, was dieses Abkommen beinhaltet. Die Regierung hat das hinter dem Rücken der Bevölkerung gemacht. Kritisiert wurde das Abkommen auch vom bischöflichen Hilfswerk Miserior. Es sei nicht hinnehmbar, dass Migranten aus Honduras und El Salvador, die vor Gewalt und Verfolgung fliehen, künftig in einem Land Schutz suchen müssen, das ebenfalls durch extreme Gewalt und Verfolgung geprägt sei. Das Thema Migration prägte den Wahlkampf. Ähnlich wie in den Nachbarländern El Salvador und Honduras leidet das Land unter der Gewalt der Jugendbanden, der Straflosigkeit. Rund 60% der über 17 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Beide Kandidaten haben ihren Wählern versprochen, die Auswanderung in die USA zu stoppen. Die linksliberale Sandra Torres erklärte: Wir sind sehr besorgt. Unsere Leute gehen in die USA. Familien werden getrennt. Sie suchen nach Arbeit. Sie wollen ein besseres Einkommen. Der Unterschied zwischen dem Einkommen, das ein Guatemalteke hier verdient, im Vergleich zu dem, was er in den USA erwirtschaften kann, ist sehr groß. Die Leute wollen ein besseres Leben. Deswegen müssen wir an der Lebensqualität der Menschen arbeiten. Tausende Guatemalteken haben in den letzten Monaten das Land verlassen. Viele werden mit der verschärften Migrationspolitik der USA und nun auch Mexikos schnell wieder abgeschoben. Im ersten halben Jahr waren es mehr als 60.000 Guatemalteken. Der konservative Kandidat Alejandro Gimatei geht Umfragen zufolge als Favorit ins Rennen um das Präsidentenamt. 50% der Befragten äußerten Vorbehalte gegen Torres. Gegen sie wird wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ermittelt. Wegen eines brutalen Einsatzes während seiner Zeit als Chef der Gefängnisverwaltung saß Gimatei 2007 vorübergehend im Gefängnis, wurde aber von der Justiz freigesprochen. Gimatei fordert die Wiedereinführung der Todesstrafe, um damit die Bandenkriminalität zu bekämpfen. Eine weitere Umfrage sieht die beiden Kandidaten gleich auf. Morgen findet die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Rund 8 Millionen Guatemalteken können ihre Stimme abgeben. Diese Frau hofft, dass sich mit der nächsten Regierung etwas ändert. Es darf nicht nur darüber geredet werden. Es müssen Dinge in die Tat umgesetzt werden. Warum sollten wir wählen, wenn es am Ende weitergeht wie vorher? Dieser Guatemalteke sagt: Es gibt Korruption, es gibt viel Mord und Totschlag. All das muss sich ändern. Das ist schwierig. Hoffentlich wird die nächste Regierung das in Angriff nehmen.
Guatemala wählt in schwierigen Zeiten eine neue Staatsführung. Anne Demmer über die Hintergründe. Kirgisistan galt lange als Insel der Demokratie in Zentralasien, doch nun wirft der Machtkampf zwischen dem früheren Staatspräsidenten Atambayev und seinem Nachfolger Jeenbekow dunkle Schatten auf die Politik im verarmten Hochgebirgsstaat. Beide Lager überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen. Es geht um Vetternwirtschaft, Korruption und den Vorwurf des Ex-Präsidenten, sein Nachfolger ersetze die Demokratie im Land durch clangesteuerte Strukturen.
Wir müssen nun zusammen unsere Zukunft verteidigen, unsere Freiheit. Wir werden nicht zulassen, dass unser ganzes Kirgisistan zu Sklaven eines Familienclans wird.
Ex-Präsident Atambayev in einer Videobotschaft. Atambayev selbst wurde am Donnerstag von Spezialeinheiten seiner Residenz festgenommen und soll sich nun vor Gericht verantworten. Seine Anhänger fordert er zu Massendemonstrationen auf. Sebastian Schiek ist Politikwissenschaftler und Zentralasien-Experte. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob das Land nun erneut vor schweren politischen Unruhen und einem Umsturz steht.
Wir haben hier tatsächlich eine Polizeiaktion gehabt vor 2 Tagen, die eskaliert ist, bei der es einerseits Gewalt gab zwischen Spezialkräften der Regierung und einer Art von Privatarmee des Ex-Präsidenten einerseits und dann aber auch Unterstützern aus der Bevölkerung von beiden Seiten. Und hier gab es in der Tat die Befürchtung, dass das eskalieren könnte, so wie es auch schon einige Male in Kirgisistan passiert ist, bei ethnopolitischen Ausschreitungen 2011 in Südkirgisistan, aber auch im Kontext von Regierungsumstürzen, die das Land eben schon gesehen hat. Momentan ist es jetzt so, dass sich der Ex-Präsident in Untersuchungshaft befindet. Es gab am Folgetag noch einige Scharmützel in der Hauptstadt Bischkek, aber es sieht eben so aus, als dass sich die Lage beruhigt hat.
Ex-Präsident Atambayev hat von 2011 bis 2017 das Land regiert. Jeenbekow ist sein politischer Ziehsohn. Was hat die beiden nach dem Machtwechsel entfremdet?
Man muss erst mal sagen, dass das sicherlich ein vorbildhafter Machtübergang war. Der Altpräsident hat das Amt freigegeben, nachdem sein Ziehsohn Jeenbekow in demokratischen und auch durchaus kompetitiven Wahlen gewählt wurde. Das ist in dieser Region nicht selbstverständlich. Was dann allerdings passiert ist, ist, dass Atambayev die Macht eben doch nicht ganz oder auch gar nicht aus der Hand geben wollte. Er wollte weiter mitregieren, informell, aber auch über seinen Vorsitz der SDPK-Partei, der beide Präsidenten angehören und die Regierung trägt. Und dieser Machtkampf zwischen den beiden hat sich dann zugespitzt. Atambayev hat sogar eine Spaltung dieser SDPK-Partei riskiert. 2017 war das. Und Jeenbekow wollte sich das eben nicht mehr gefallen lassen. Und er wollte sich von seinem Patron hier emanzipieren. Im Juni hat dann das Parlament dem Altpräsidenten die Immunität entzogen. Und so konnten eben diese Korruptionsermittlungen, die in einem postsowjetischen Kontext immer eine Form sind, um mit Gegnern eben auch klarzukommen, konnten so die Korruptionsermittlungen in Gang gesetzt werden.
Was haben Sie selbst für einen Eindruck? Wer hat in diesem Machtkampf derzeit die besseren Karten?
Also man kann ganz klar sagen, dass sich der Ex-Präsident Atambayev mit dieser Aktion selbst ins Knie geschossen hat. Er hat seine eigene Macht hochrangig überschätzt. Es ging ja bislang um Ermittlungen wegen Korruption, wegen Amtsmissbrauch und Unterschlagung. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft und es wird wahrscheinlich angeklagt des bewaffneten Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Also er hat jetzt auf jeden Fall diesen Machtkampf verloren und wenn er besser kalkuliert hätte, hätte er auch schon das vorher besser einschätzen können.
Glauben Sie, dass die Anhänger sich damit zufrieden geben?
Kirgisistan ist geprägt durch einerseits durch diese formalen Institutionen, durch die Demokratie, aber es gibt eben auch diese Patronage und Machtgruppe, die Staat und Parteien zu kontrollieren versuchen und die sich durch den Staat ziehen. Und insofern bleibt diese Patronagegruppe Atambayev natürlich bestehen und man muss jetzt einfach verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Aber erstmal ist der Ex-Präsident Atambayev jetzt erheblich geschwächt.
Welches Schlaglicht wirft dieser Machtkampf auf die Demokratie in Zentralasien, die ja immer wieder häufig gerühmt wird?
Ja, also ich denke, dass man einerseits schon Kirgisistan das zugutehalten muss. Es gibt ja diesen berühmten Ausdruck der Insel der Demokratie, den Sie auch am Anfang erwähnt hätten, dass es ein besonderes Land ist, dass es ein Land ist, dass es in einer Region, die von Autokraten dominiert ist, tatsächlich geschafft hat, eine Art von Demokratisierungsprozess einzuleiten nach zwei Revolutionen, nach zwei autokratischen Herrschern bis 2010. Und dass auch der jetzige Ex-Präsident, über den wir reden, der erste demokratisch gewählte Präsident des Landes war, dass dann eben diese Wahlen 2017 die ersten demokratischen Wahlen des Landes und in der Region waren, die zu einem demokratischen Machtwechsel geführt haben. Auch gibt es nach wie vor in Kirgisistan mehr Meinungsfreiheit, mehr Pluralismus als in der Region. Es darf hier demonstriert werden und die Regierung kritisiert werden. Das ist eben nicht selbstverständlich. Und insofern ist Kirgisistan nach wie vor ein besonderer Staat und ein positives Beispiel. Aber es gibt eben auch viele Probleme. Und ich denke, dass jetzt dieser Fall, über den wir heute reden, dass er das sehr gut verdeutlicht. Denn wenn man sich das mal vor Augen nimmt, dann sieht man eben doch, dass hier ein Ex-Präsident ja für sich in Anspruch nimmt, über dem Gesetz zu stehen, der hier über eine Art Privatarmee verfügt, die das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, dem gegenüber ein schlecht ausgerüstetes Spezialkommando steht, dem die Stürmung dieses Anwesens gelingt und das sich gegen Steine werfende Demonstranten nicht anders zu Wehr zu setzen weiß, als Steine zurückzuwerfen. Also diese Vorgänge stehen auch stellvertretend dafür, dass es sich in Kirgisistan eben immer noch um einen sehr schwachen Staat handelt und dass eben die Bedeutung von informellen Patronagegruppen, von Machtzirkeln im Staat immer noch sehr hoch ist.
Russland zählt zu den einflussreichsten Akteuren in Zentralasien. Immerhin waren die heute unabhängigen Staaten früher Teil der Sowjetunion. Wie bewertet der Kreml die Eskalation in seinem Hinterhof?
Also das primäre Interesse Moskaus und Putins in Zentralasien und damit auch in Kirgisistan ist tatsächlich Stabilität. Insbesondere nach den großen ethnopolitischen Gewaltkonflikten in Kirgisistan in 2011 gibt es hier einfach eine Angst, dass Kirgisistan, aber auch eben die Region sich destabilisieren könnte. Insofern ist das sicherlich das oberste Interesse. Ansonsten ist Russland tatsächlich der externe Akteur, der den größten Einfluss hat in dem Land und dass auch Kirgisistan wahrscheinlich sogar das Land ist, wo Russland den größten Einfluss hat. Aber dass man eben auch sagen muss, dass es so ein Mythos ist, dass Russland und Putin in Zentralasien und auch in Kirgisistan eben die Strippen ziehen und hier auch unmittelbar in das Tagesgeschäft eingreifen.
Einschätzungen zur Lage in Kirgisistan waren das von Sebastian Schiek. Er ist Politikwissenschaftler und Zentralasien-Experte. Seit sich China immer deutlicher als zweite Weltmacht positioniert, wird das Land in der Außenpolitik vom Westen spürbar robuster angefasst. Der Handelskrieg, den US-Präsident Donald Trump mit Peking führt, ist dafür ein Beispiel. Doch auch in Europa hat sich das Bild geändert. Vor wenigen Wochen vereinbarten Frankreichs Präsident Macron und die japanische Führung eine Partnerschaft für eine hegemoniefreie indopazifische Region. Eine Kampfansage an Peking, dass diese Hegemonie mit Geld und Militär beharrlich aufzubauen versucht.
C'est en quelque sorte permettre à toute cette région indo-pacifique de développer des coopérations sans hégémonie et pour respecter la liberté de souveraineté de chacune de ses composantes.
Ob andere Europäer Macrons Plan für einen hegemoniefreien Indopazifik folgen, ist offen. Doch zumindest in der EU-Kommission führt bald eine Frau die Geschäfte, die deutlich kritischere Töne gegenüber Peking anschlägt als ihr Vorgänger. Benjamin Eisel über die China-Politik der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Wir sind hier in China. Es ist meine erste Reise nach China. Wir stehen hier an der großen chinesischen Mauer.
Als Ursula von der Leyen im vergangenen Oktober zum ersten Mal China besucht hat, war sie noch deutsche Verteidigungsministerin. Als künftige EU-Kommissionspräsidentin dürften noch viele weitere Reisen in die Volksrepublik folgen. Die Europäische Union ist Chinas größter Handelspartner. Und China ist der zweitgrößte Handelspartner der EU nach den USA. Doch das Verhältnis ist kompliziert. Der bisherige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war eher zurückhaltend mit Kritik an China, auf wirtschaftliche Entspannung bedacht. Seine Nachfolgerin dagegen hat bisher nicht mit kritischen Tönen an der Volksrepublik gespart. Häufig, fast schon auf chinesische Art und Weise, ohne das Wort China überhaupt in den Mund zu nehmen. In einer Rede an der Militäruniversität in Peking vergangenen Oktober sorgte von der Leyen mit folgender Aussage bei der Staats- und Parteiführung für Aufsehen.
Deutschland war oft für seine Nachbarn zu groß und zu dominant. Eine gemeinsame Ordnung gelang nicht. Deutsches Machtstreben führte im vergangenen Jahrhundert zu Weltkriegen und einer moralischen Katastrophe meines Landes.
Was offensichtlich als Seitenhieb auf das zunehmend dominierende Auftreten Chinas als Militärmacht gemeint war, wurde von den Chinesen sicherlich auch als solcher verstanden. Begeisterung hat das damals nicht ausgelöst. Er glaube, die chinesische Regierung sei überrascht gewesen, als Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde, sagt der Pekinger Politikwissenschaftler Wu Qiang. Ich denke, die chinesische Regierung wird sich nun ernsthaft mit der neuen politischen Rolle Europas auseinandersetzen müssen, die von der Leyen angedeutet hat. In ihrer Bewerbungsrede vor dem Europäischen Parlament Mitte Juli sprach Ursula von der Leyen ein weiteres Mal China nicht direkt an, aber es war klar, dass sie die Volksrepublik meinte. Sie äußerte sich indirekt kritisch über die sogenannte Neue Seidenstraße, Chinas gigantisches Infrastruktur- und Handelsprojekt. Die CDU-Politikerin sprach von Ländern, die sich ihren Einfluss kaufen und Abhängigkeiten durch Investitionen schaffen.
Some are buying their global influence and creating dependencies by investing in ports and roads.
Europa wolle das aber nicht und müsse den Multilateralismus verteidigen, den fairen Handel und die regelbasierte Ordnung.
We want multilateralism, we want fair trade, we defend the rules-based order because we know it is better for all of us. We have to do it the European way.
Die künftige EU-Kommissionspräsidentin will also den europäischen Weg beschreiten. Dieser sei besser für alle.
Ich glaube, dass die EU und China in ihrem Verhältnis gerade einen doch recht langfristigen und intensiven Umbruch erleben. Ich glaube, dass man in Europa und Deutschland aufgewacht ist.
Armin Reinartz ist für die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Von der Leyen folge mit ihrer China-Politik einem Trend, analysiert er.
Mehr und mehr Politiker in Europa merken, dass die Partei in Peking kein einfacher Partner ist, dass das nicht mehr alles so einfach ist, wie das früher vielleicht mal gedacht war. Und dafür ist es sehr wichtig, dass die EU geeint agiert und geschlossen agiert.
Reibungspunkte gibt es viele, zum Beispiel das Dauerthema Menschenrechte, Streit bei Wirtschaftsthemen. Die EU wirft, ähnlich wie die USA, China unfaire Handelspraktiken vor. Die Regierung in Peking verspricht zwar immer wieder Marktöffnung, getan hat sich aber wenig. Im Gegenteil, China schottet sich weiter ab. Die Menschenrechtslage hat sich sogar deutlich verschlechtert. Der chinesische Politikwissenschaftler Wu Qiang geht davon aus, dass Ursula von der Leyen andere Schwerpunkte setzen wird als ihr Vorgänger und dadurch möglicherweise auch was bewegen kann. Von der Leyen wird sich nicht nur um die wirtschaftliche Kooperation und Entspannung zwischen China und Europa bemühen. Ich gehe davon aus, dass sie auch mit politischem Druck Fragen wie Menschenrechte und Sicherheit ansprechen wird, um so die Beziehung zwischen China und Europa zu verändern. Armin Reinartz von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Hongkong traut der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen durchaus zu, dass sie sich mit ihrem selbstbewussten Auftreten in China durchsetzen kann, wenn sie einige Regeln beachtet.
Bereit für den Dialog, aber eben ganz klar Rückgrat bei den universellen Werten und auch den europäischen Interessen. Das wird in Peking respektiert und ich glaube, das ist nötig, damit wir langfristig eine stabile Partnerschaft mit China aufbauen können, bei der wir als Europäer auf Augenhöhe agieren.
In Peking wird man auf jeden Fall mit Spannung auf die neue China-Strategie der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warten.
Ende des Kuschelkurses. Die neue EU-Kommission könnte einen robusteren Umgang mit Peking anstreben. Benjamin Eisel über das China-Bild der künftigen Kommissionspräsidentin. Sie steht mit ihren Ölquellen für den Rohstoffreichtum des Landes, aber die Menschen in der südirakischen Provinz Basra leiden unter der massiven Umweltverschmutzung. Noch nicht einmal zum Duschen können die Menschen das Wasser aus dem Wasserhahn verwenden, zu giftig. Auch die Böden sind flächendeckend verseucht. Die Krebsraten rund um den Fluss Shat al-Arab sind deutlich höher als in anderen Landesteilen. Doch von der Zentralregierung ist seit jeher keine Hilfe zu erwarten. Das war politisch erklärbar, als in Bagdad mit Saddam Hussein noch die Sunniten regiert haben, während Basra schiitisch dominiert ist. Doch auch nach dem Fall des Diktators hat sich die Lage der Menschen nicht verbessert. Carsten Kühntop über postapokalyptische Szenen in einer Region, die einst den Garten Eden beherbergt haben soll.
Träge fließt der Fluss. Über den Feldern am Ufer gegenüber weht eine iranische Flagge. Hier in Ziba, im äußersten Süden des Irak, ist das Wasser des Shat al-Arab hellbraun wegen des hohen Sandgehalts. Durch ein baumdickes Rohr wird Flusswasser in die Silos des Wasserwerks von Ziba gepumpt zur Aufbereitung. Doch der Chef des Wasserwerks, Ali Abdul Amir, weiß, was seine Anlage in die Häuser von etwa 70.000 Menschen liefert, ist ungenießbar. Im Sommer ist der Salzgehalt des Wassers viel zu hoch. Wasser mit so viel Salz drin kann man nicht benutzen. Sogar zum Abwaschen ist es untauglich. Weder wird das Wasserwerk von Ziba mit dem Sand fertig, noch mit dem Salz. Der Shat al-Arab spendet kein Leben mehr, sondern bringt den Tod. Auf den Feldern rund um Ziba wächst kaum noch was. Einst war dies sehr fruchtbares und ertragreiches Land. Qasem Sabhan, Mitte 50, war Bauer. Heute ist er Wachmann. Seine letzte Ernte hatte er vor 10 Jahren, sagt er. Da fahren junge Leute mit einem Pritschenwagen langsam durchs Bauerndorf. Über Lautsprecher bieten sie Obst und Gemüse an. Also das, was die Menschen, die hier leben, früher selbst produziert haben. Qasem Sabhan bricht in Tränen aus. Wir empfinden großes Leid, großen Kummer. Sie haben unser Land zerstört. Ich schwöre bei Gott, das ist wahr. Meine Palmen sind eingegangen und niemand hat mich entschädigt. Heute leiden die Menschen Hunger. Der Schatt al-Arab speist sich aus Euphrat und Tigris und mündet in den Persischen Golf. Warum sein Wasser so giftig wurde, hat Dr. Shukri al-Hassan erforscht. Er ist Professor an der Universität von Basra. Der wichtigste Faktor war, dass der Fluss weniger Wasser führt. Deshalb fließt mehr Wasser aus dem Persischen Golf hinein. So strömten auch giftige Materialien in den Fluss. Dann zählt die Entwässerung aus dem Iran zu den wichtigen Gründen der Verschmutzung, weil dieses Wasser Komponenten von Pestiziden und Düngemitteln enthält, die sich im Wasser auflösen, verschlimmerten sich die Vergiftungsfälle. Und schließlich leidet Basra an den Folgen der Ölförderung. Riesige Vorkommen werden hier ausgebeutet. Ihr Export macht den größten Teil der irakischen Staatseinnahmen aus. Die negativen Auswirkungen sind zum einen die giftigen Emissionen, die die Luft verunreinigen und unerträglich machen. In der Folge leiden die Menschen an Lungenkrankheiten und Krebs. Zum anderen werden die Böden verseucht durch austretendes Öl. Deshalb sind die Böden für die Landwirtschaft nicht mehr nutzbar. Die Provinzhauptstadt Basra mit ihren Kanälen galt einst als das Venedig des Orients. Heutzutage kippen viele Menschen ihren Müll einfach in die Wasserstraßen. An die Corniche kommen noch immer viele Stadtbewohner, um sich zu erholen, mit Blick auf den Schatt al-Arab. Doch hier in der Stadt führt der Fluss viel Müll mit sich. Am Ufer dümpeln Plastiktüten und Plastikflaschen. Ein alter Mann erinnert sich an bessere Zeiten. Oh, meine Welt, früher haben wir direkt vom Fluss getrunken. Aber jetzt, bei uns zu Hause, wenn man den Wasserhahn aufdreht, kommt nur salziges Wasser raus, das man sich noch nicht mal ins Gesicht schütten kann. Nicht erst seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten wird Basra vom Staat weitgehend ignoriert. Bei Saddam Hussein, 2003 von den USA gestürzter Langzeitherrscher und Sunnit, mag das Methode gewesen sein, weil in Basra vor allem Schiiten wohnen. Doch auch die Zentralregierung heute hat wenig mehr als leere Versprechungen für Basra. Einige Teile der Provinz, wie die Felder rund um Siba, haben katastrophale Umweltschäden erlitten. Giftiges Wasser, giftige Böden, giftige Luft. Imad Asfur, Chef der Handelskammer von Basra, ist wütend. Basra produziert das Öl, erduldet im Gegenzug aber die ökologischen Schäden, die Umweltverschmutzung. Ob sich der Staat dessen bewusst ist, ist egal. Unabhängig davon leiden wir hier darunter.
Die katastrophalen Umweltschäden in der südirakischen Provinz Basra, das war ein Beitrag von Carsten Kühntop. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.